Halleluja. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart hier an diesem Ort, Herr. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, auch als Gemeinde. Danke für diese Versammlung der Heiligen, wo du dich so sehr daran erfreust und die du berufen hast, Herr. Danke, Herr, dass wir Teil dessen sein dürfen und dass wir Teil deines Leibes sein dürfen. Und du bist das Haupt, was vom Himmel her auch die Gemeinde hier auf dieser Erde regiert. Und du sprichst zu uns und du sprichst zu uns durch dein Wort, denn du selbst bist das fleischgewordene Wort Gottes, was Menschengestalt angenommen hat und dann zu uns gesprochen hat, nämlich die Worte des Vaters. Und so beten wir, Jesus, dass du heute genauso zu unserem Herzen sprichst durch den Heiligen Geist. Und wir wollen dir unser Herzen öffnen, Jesus, dass du dort dein Wort hineinsehen kannst. Denn dein Wort wollen wir aufnehmen, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort, wie Paulus das beschreibt, das in uns die Kraft hat, eine Veränderung zu bewirken. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das heute tust. Amen. Okay, dann lasst uns das Wort Gottes auch so nehmen. Und ich mache heute mal weiter mit diesem Punkt, wo wir schon mal angefangen haben, vor 3 Wochen, nämlich die praktische Anwendung des Blutes des Lammes. Es geht darum, dass wir diese ganzen Grundsatzaussagen, diese Heilstatsachen, die wir im Glauben ergriffen haben, was Jesus vor 2000 Jahren für uns am Kreuz getan hat in seinem Sühneopfer. Es geht darum, dass wir diese Dinge im Glauben empfangen und praktisch umsetzen. Und so ist die Lehre der Apostel, wo auch die ersten Christen geblieben sind, nicht etwas, was eine Theorie ist, die man ansammelt in seinem Denken und nur einen Teil davon versucht, irgendwann mal umzusetzen. Und das hat etwas mit unserer griechischen Kultur zu tun, mit unserer Gesellschaft, in der wir leben, diese Macht des Humanismus, die Deutschland und die westliche Welt so stark prägt, kann man zurückführen auf das griechische Reich, was vor dem Römischen Reich noch war. Dort war das ganz prägend, die ganzen Philosophen, mit denen Paulus sich auseinandergesetzt hat und so weiter. Es ging in der griechischen Welt, und das kannst du heute 1:1 auf Deutschland übertragen und leider 1:1 auch auf die deutschen Christen zum großen Teil oder die Christen der westlichen Welt. Nämlich, ihr kennt das aus der Schule oder aus der Lehrausbildung, wer eine Lehre absolviert hat schon, kennt das. Du hast 4 Wochen Theorie und dann 4 Wochen Praxis oder 2 Wochen Theorie und 2 Wochen Praxis. Jedenfalls gibt es dort immer turnusmäßigen Wechsel. Du hast immer sagen wir mal, 4 Wochen lang wirst du vollgebaukt mit allen möglichen Theorien, die deinen Beruf betreffen. Ja? Und dein Kopf ist voll und dann musst du dort deine Leistungskontrollen ablegen und Prüfungen und so weiter, wo dieses Wissen aus deinem Verstand abgefragt wird. Und wir sind in Deutschland so trainiert und heutzutage will kaum noch einen normalen Beruf ergreifen. Und das ist tragisch. Alle wollen nur noch studieren, es ist gut zu studieren, aber alle wollen nur noch studieren, alle wollen nur noch den Verstand füllen und irgendwo einen hohen Posten einnehmen und dann mit ihren Laptops und so weiter durch die Straßen ziehen. Und es ist eine Tendenz da, dass man so viel studierte Menschen gar nicht braucht. Man braucht Leute, die die normalen Handwerksberufe beherrschen. Ihr Lieben, und es ist auch in Zukunft auch wichtig, dass ein Mann weiß, wie man einen Nagel in die Wand bringt, ohne sich zu verletzen. So. Aber unsere Gesellschaft forciert das aber. Dieses Vollpumpen, Vollpauken mit theoretischem Wissen. Und das ist dieses griechische Denken, wo es nur um den Verstand geht, eine Ansammlung von Wissen. Natürlich wird es dann in deiner praktischen Ausbildung, deiner Lehre dann auch mal abgefragt. Dann hast du auch praktische Ausbildung, du musst das versuchen umzusetzen. Aber diesen Gegensatz zwischen Theorie und Praxis kennt das hebräische Denken nicht. Das kannte Jesus nicht, das kannten die Israeliten nicht und das kannten die Jünger nicht. Das kam erst in die Gemeinde, als im Anfang des 2. Jahrhunderts Philosophen gläubig wurden und dann die maßgeblichen prägenden sogenannten Kirchenväter waren, nachdem die ersten Apostel weg waren und nach dem Bar Kochba-Aufstand spätestens 135 nach Christus die meisten Juden aus dem damaligen Land Israel vertrieben wurden in die Diaspora in alle Welt. So, jetzt war dieser prägende Einfluss, der bis dahin bestand, sag mal spätestens bis Johannes, und dann seinen Schüler, der noch danach gekommen ist, bis hin zu Irenäus. Die hatten noch das drin. So, das heißt, das hebräische Denken ist ganz anders. Und deswegen müssen wir auch in dieser Art und Weise an die Schrift rangehen, wenn wir von Lehre der Apostel sprechen. Eine Lehre im jüdischen Verständnis, wie die Rabbiner ihre Schüler gelehrt haben. Und Jesus wurde ja als Rabbi bezeichnet. Ja? Rabbi heißt nichts anderes wie ein Lehrer, der eine Gefolgschaft von Schülern unter sich hatte. Und bei den Juden war das so, die haben natürlich theoretisches Wissen weitergegeben. Aber dieses theoretische Wissen, eine bestimmte Portion, musste sofort angewandt werden. Die musste auf der Stelle umgesetzt werden. Die Rabbis haben darauf geachtet, die Rabbiner, dass ihre Schüler, ihre Jünger, das Wort Jünger heißt ja Schüler eines Meisters, dass die das sofort umsetzen. Das heißt, eine Lehre, die sie empfangen haben vom Rabbi, die nicht sofort umgesetzt wurde, hatte keinen Wert. Und deswegen können wir viele Dinge verstehen, wie Jesus gesprochen hat. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, ich kenne alle Evangelien auswendig. Ich kenne die 10 Gebote. Ich weiß, worum es geht. Ich kenne deinen Erlösungsplan. Nicht alle, die sagen, Herr, Herr, also eine Doppelbedeutung, Adonai, Adonai. Nicht alle, die das sagen, werden in das Himmelreich hineinkommen. Denn das Sagen kommt von einem Wissen. Was du weißt, sprichst du ja aus, oder? Ist also eine Leistungskontrolle mündlich, wirst du nach vorne geholt und das Wissen wird abgefragt. Und du musst das sagen, was du weißt. Und so ist, sagt Jesus hier, nicht alle, die sagen zu mir, Herr, Herr, die Herrschaft anerkannt haben, werden in das Reich der Himmel eingehen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters getan haben. Versteht ihr? Das ist das, was Jesus dort beschreibt. Und das ist ganz klares hebräisches Denken, wie ein Rabbi seine Schüler lehrt. Und wie gesagt, und das finden wir in dem Wort Lehre der Apostel aus Apostelgeschichte 2,42, finden wir das wieder. Die Jünger, die also beziehungsweise dann die Apostel in der Apostelgeschichte, die haben die Gläubigen gelehrt. Und die haben sofort darauf geachtet, weil die kannten es von ihrem Meister nicht anders, dass das, was gehört wurde, sofort angewandt wurde. Und nur das, was im Leben des Jüngers auch zur Anwendung kam, hatte eine Frucht und hatte Kraft. Alle andere Lehre war wertlos. Alles, was sich nur hier oben abspeichert, hat im Geistlichen nicht viel Sinn, wenn es nicht umgesetzt wird. Das müssen wir ganz klar und deutlich wissen. Bei Lehre der Apostel geht es nicht darum, in erster Linie ein Wissen anzuhäufen, auch wenn wir gesprochen haben über das Sühneopfer von Jesus und die ganzen Zusammenhänge aus dem Alten Bund und Neuen Bund und so weiter und so fort. Geht es nicht darum, dass du jetzt hinstehen kannst und sagen, ich weiß das alles. Sondern alle diese einzelnen Punkte, über die wir gesprochen haben, musst du sofort in die Tat umsetzen. Dann sind wir Jünger des Meisters Jesus Christus. Ansonsten sind wir noch stark gebunden in unserem griechischen geprägten Denken. Und wir müssen uns davon lösen. Übrigens steht in Saraja eine starke Prophezeiung, dass am Ende der Zeit, sagt Jesus dort, durch den Propheten Saraja, werden die Söhne Zions, also die Söhne Gottes, seine Gemeinde, aufstehen gegen die Söhne Griechenlands und werden sie überwinden. Und die Söhne Griechenlands sind alle, die von diesem griechischen Denken herkommen. Es wird einen Konflikt geben am Ende der Tage zwischen dem humanistisch-griechischen Geist und dem Geist, woraus das Volk Israel geboren wurde, das alte Bundesvolk, natürlich jetzt das neue Bundesvolk. Und die beiden stehen immer in Konflikt miteinander. Und die Söhne Zions werden die Söhne Griechenlands überwinden. Und das musst du erstmal in dir überwinden. Weil diese Söhne Griechenlands sind uns eingeprägt von unserer Kindheit, von der Schulzeit her. Ein Anhäufen von Wissen und recht wenig davon umsetzen. Ich habe diese... Was haben wir in der Schule gelernt? Mathematikunterricht. Mathe habe ich eigentlich gerne gemacht, wenn dann am Ende das richtige Ergebnis rauskam, war ich glücklich. Also habe ich nicht ganz ungern gemacht. Aber dieses ganze Zeugs, wo man x, y und ein paar Zahlen und dann Gleichungen wieder umstellen, und habe ich jetzt mal überlegt, was haben wir uns da jahrelang beschäftigt? Brauchst du nie wieder. Und da habe ich gedacht, okay, das war einfach zur Trainierung meines Verstands. Ne? Das heißt, so haben wir Dinge gelernt, die nicht anwendbar sind im Alltag. So, und worum es bei uns geht, das heißt eine Lehre, wenn jemand lehrt, eine Lehre im geistigen Sinn, was die Gemeinde betrifft, heute, wir reden von Gemeinde, das geht darum, dass das, was gelehrt wird, so rüberkommt, erst einmal die Sache dessen, der es lehrt, aber dann der die Lehre empfängt, muss das Gelehrte nehmen und auf der Stelle in die Tat umsetzen. Ansonsten hat es für den, der es hört, keinen Wert. Ja? Wir wollen ja nicht zu denjenigen gehören, die sagen, wo Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr werdet nicht ins Himmelreich reinkommen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters getan haben. So, das, also ich schreibe jetzt nicht mehr. Ja. So, das meine ich jetzt hier bei der Lehre der Apostel. Das hebräische Verständnis ist hören und es anwenden. Ich versuche es wieder mal mit dem Teil hier, ich denke, das ist mal gut, wenn man das auch mal vorne vor Augen hat. Und so geht das Ganze, was wir über das Blut von Jesus gesprochen haben und laut Offenbarung 12, Vers 10, dass wir Satan überwunden haben durch das Blut des Lammes, müssen wir das Blut praktisch anwenden. Im geistlichen Sinne, versteht sich. Hören und anwenden, dann sind wir Nachfolger von Jesus und tun den Willen des Vaters. Und ich möchte nur noch mal kurz prägnante Punkte rausbringen, um das noch mal zur Wiederholung darzustellen, was darum geht, das Blut von Jesus anzuwenden. Die einzelnen Punkte ist noch mal eine Wiederholung für euch, aber durch Wiederholung lernt man auch. Das erste ist die Hochachtung, Wertschätzung, Ehrfurcht und Glauben an das Blut. Diesen Punkt werden wir am Ende noch mal betonen und dann wirst du verstehen, wie unheimlich wichtig dieser Punkt ist. Übrigens, diese Dinge, das Blut von Jesus anwenden, das hat eine elementare Bedeutung in unserem Christenleben. Es hat eine Bedeutung von ewigem Leben und ewigem Tod. Wie wir damit umgehen und wie wir das praktisch anwenden. Deswegen ist es, ich kann die Wichtigkeit und Bedeutung des Blutes, des Lammes und wie wir damit umgehen, ob wir es anwenden oder nicht, kann ich nicht deutlich genug unterstreichen, weil es geht am Ende um ewiges Leben und ewigen Tod, auch bei Christen. Wir werden das noch sehen. Also erster Punkt, Hochachtung, Wertschätzung, Ehrfurcht und Glauben. Der zweite Punkt, durch das Blut von Jesus haben wir freien Zugang in Gottes Gegenwart. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben alle Zeit die Möglichkeit im Geist zu unserem Vater durch Jesus Christus, durch sein Blut zu kommen. Das dritte ist nochmal eine Wiederholung oder nochmal eine Ermutigung dazu, täglich das Abendmahl zu nehmen. Da tun wir das zum Gedächtnis, erinnern uns, was Jesus getan hat und verkünden seinen Tod, bis dass er kommt, seinen Sieg eigentlich. Und das viertens, und mit dem Punkt machen wir heute weiter, ist, dass durch das Blut Jesu, wenn wir das praktisch anwenden, Vergebung, Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Also Vergebung, Versöhnung, Frieden mit Gott und Wiederherstellung des gerechten Zustands. Und der fünfte Punkt, den habe ich jetzt bloß mal aufgeschrieben, das ist Schutz. Das heißt, das Blut Jesu schützt uns vor den Attacken der Finsternis und auch das muss man praktisch anwenden. So, jetzt nochmal zum Blut von Jesus im Sühneopfer. Es hat drei Auswirkungen. Dieses Blut stillt den Zorn Gottes. Es bringt uns Gnade, Vergebung, Versöhnung, Frieden mit Gott. Und es stellt den gerechten Zustand wieder her, nämlich das weiße Gewand der Gerechtigkeit. Diese drei Dinge wirkt es und das hat Jesus uns erkauft. Und die Kraft des Blutes Jesu ist genau noch so wirksam wie damals. Es hat seine Kraft nie verloren. So, und Sünde, Übertretung und Schuld, das sind die drei Worte, die im 2. Mose 30 stehen, im Hebräischen. Habe ich schon mal drüber gesprochen, ich will es bloß nochmal hier erwähnen. In diese drei Kategorien teilt die Schrift praktisch Sünde, das sind Tatsünden. Übertretung, es sind bewusste Übertretungen eines Gebots, eines Gesetzes. Die bewusste Übertretung eines Gesetzes und Schuld, damit wird beschrieben, was wir die Sünden der Vorfahren bezeichnen. Das, was du in deiner Blutslinie mitbekommst, das, was du vererbt bekommst von deinen Vorfahren, nämlich die Sünden, die Flüche, die noch nicht aufgearbeitet wurden und genauso Charaktereigenschaften deiner Eltern, väterlicher, mütterlicherseits, die werden ebenso vererbt, die Guten genauso wie die, die das Kreuz bedürfen. So, und das, daraus kommt der Bereich Schuld, was wir mitbekommen haben. Ne? So, und diese, in diese drei Kategorien kannst du das einordnen, was die Bibel als Sünde, Übertretung oder das, was gegen Gottes Gebote ist, bezeichnet. Das ist die Natur des gefallenen Menschen. Und diese Dinge, die Sünde, Übertretung und Schuld, all diese drei Dinge entspringen in uns. Sie haben eine Quelle. Und sie entspringen ganz tief in unserem Herzen, in unserer Gesinnung. Das Neue Testament spricht, dass wir eine Herzensgesinnung haben. Das heißt, unser Denken laut der Schrift ist nicht hier oben als erstes, sondern zuerst in unserem Herzen. Es steht auch in Sprüche 23, Vers 7 wohl, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das heißt, die Schaltzentrale in deinem Herzen, dort werden auch deine Gedanken geformt, bevor sie dann über deinen Verstand verarbeitet werden und dann zu Worten und Taten werden. So, und das hat Jesus gesagt in Matthäus 15, Vers 18 und 19. Dass mir, ich sage das deshalb, weil es bei dem Punkt Vergebung, über den wir jetzt sprechen werden, wie man das Blut praktisch anwenden, ne? Nicht nur darum geht, bestimmte Taten und Worte dem Herrn zu bringen und um Vergebung zu bitten, sondern man muss die Quelle reinigen, nämlich das Herz. Und das bedeutet das Denken. Und so sagt Jesus das ganz klar zu seinen Jüngern in Matthäus 15, Vers 18 und 19. Was aus dem Mund herauskommt, das heißt die Worte, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, und Lästerung. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Das heißt, alles, was wir unter diese drei Kategorien Sünde, Übertretung, Schuld zusammenfassen können, in Gedanken, Worten und Werken und Unterlassung, muss man auch noch mit dazu nehmen, das wird alles aus deinem Herzen hier drin geboren und das kommt heraus und dann wird es zu den entsprechenden Auswirkungen kommen. Aber das ist die Quelle. Deswegen muss dort auch die Vergebung, die Versöhnung und die Reinigung im Herzen auch stattfinden, nicht nur im Äußeren. Das heißt, man darf nicht nur die Zweige beschneiden des Baumes, sondern ihn an Wurzel ziehen. Deswegen, ich sage es nochmal, ist diese ganze Aufarbeitung der Vergangenheit mit diesen ganzen Dingen sehr wichtig, das zu tun. Aber jetzt nochmal, was Jesus sagt über die, unsere Worte. Dass auch unsere Worte in Gottes Augen oder in Gottes Sichtweise sehr aussagekräftig sind, die er nimmt und die für uns dann eine Auswirkung haben, wenn wir vor ihm stehen. So, und wir reden oft so leichtfertig daher. Ne? Paulus sagt nämlich auch, betrübt nicht den Heiligen Geist und redet nicht einfach irgendwelchen Unsinn. Ne? In Epheser 4. Betrübt nicht den Heiligen Geist durch leichtfertiges Reden. Und Jesus sagt hier in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Also ist es besser, wenn wir uns jetzt hier auf dieser Erde damit beschäftigen, auch unsere Worte, die manchmal unnütz waren, vor Jesus bringen und dass er das wegnimmt, dass er das reinigt, dass wir das Blut dort anwenden, damit wir dann am Tag des Gerichts sauber vor ihm stehen. Hier bei dieser Anwendung des Blutes, was die Vergebung und Versöhnung betrifft, da wird es super praktisch, dass wir die Gnade Gottes in Christus, die er uns geschenkt hat, auch anwenden. Die Sünde, hat man gesagt, das ist, sind alles nochmal so Aussagen, die uns nochmal zur Erinnerung dienen. Sünde bedeutet im Deutschen das Wort Zielverfehlung. Die Folge davon ist der Tod, die Trennung. Tod bedeutet Trennung von Gott, zuerst geistlich, dann auch körperlich, physisch. Und die Sünde bringt immer eine Verunreinigung in unser Herz, unser Denken, Und für uns als wiedergeborene Gläubige bringt es Verunreinigung auf das geistliche Gewand der Gerechtigkeit, was wir tragen, was wir in unserer Wiedergeburt, Bekehrung, Wiedergeburt von Jesus erhalten haben, nämlich er hat das alte Gewand des alten Adam mit all seinen Sünden in Übertretung, hat Jesus uns ausgezogen oder weggenommen. Wir haben es abgelegt und haben bewusst in der Taufe in den Tod gegeben. Und wir haben Christus angezogen, nämlich seine Gerechtigkeit. Und so sind wir heute hier. Wenn du wiedergeboren bist, bist du gekleidet im Geist mit einem Gewand der Gerechtigkeit. Aber alle Formen von Sünden, Übertretung, Schuld, bringen eine Verunreinigung auf Herz, Denken und auf dieses Gewand. Und deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, das wieder loszubekommen. Und wie wichtig das ist, lesen wir in Offenbarung 3, Vers 4 und 5. Das sind die Worte, die Jesus gesprochen hat. Und die sollte man auch ernst nehmen. Und hier sagt Jesus an die Gemeinde in Sardes, in Vers 4 und 5, Kapitel 3 in Offenbarung: So denke du nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Bewahre es, du Buße, wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Ich habe Vers 5 noch. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und in vorhergehenden Versen spricht Jesus die Gemeinde in Sardes an. Und er sagt, ihr habt den Namen, Vers 1, ihr habt den Namen, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Das heißt, ihr habt den Namen, Christ denn zu sein, Nachfolger, Jünger von Jesus, aber ihr seid tot. Warum sagt Jesus, sie sind tot? Wie kommt der Tod wieder rein? Die haben ja alle damals noch gelebt in Sardes. Die lagen ja nicht einfach, waren ja nicht eine Gemeinde, wo lauter Leichen rumlagen, ne? Und bloß bei Einzelnen aufrecht standen. Sondern sie waren, was sagte ich, die Sünde betrifft zuerst unseren Geist. Unser geistliches Leben. Sie waren geistlich tot. Und wie Paulus das beschreibt, Epheser 2, ihr seid tot durch die Übertretung eurer Sünden. So, das heißt, diese Gemeinde in Sardes hat das, worüber wir heute sprechen, nicht praktisch angewandt. Das heißt, nur ein bestimmter Teil von ihnen. Und die restlichen haben gedacht, das geht schon irgendwie weiter. Wir sind errettet, wir sind erlöst, einmal errettet, immer errettet. Ein reines Gewand der Gerechtigkeit. Und Jesus macht das immer ganz automatisch. Wenn ich mal gesündigt habe, dann lässt er dann sein Blut angewandt werden auf dieser Erde. Und dann bin ich bei ihm, wenn er kommt. Das heißt, sie haben das Ganze nicht praktisch angewandt, kurz gesagt. Und da sagt Jesus, ihr habt den Namen, das ihr lebt, aber ihr seid tot. Und dann erklärt er, wie er das meint, warum. Das heißt, es gibt in dieser Gemeinde in Sardes, Vers 4, einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Das heißt, dort gab es einige wenige in dieser Gemeinde, die das angewandt haben, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Das heißt nicht, dass sie nicht gesündigt haben. Solange wie wir auf dieser Erde leben, auch wenn wir den Samen des Christus in uns haben, seine Natur, die nicht sündigen kann, kann unsere Seele doch sündigen. Selbst in unserem Geist kann man sündigen. Und solange wir uns hier befinden und das, was dann in uns hineinkommt und uns verunreinigt, müssen wir sofort zu Jesus ans Kreuz bringen, dass er uns davon befreit und wäscht. Und das haben diese Christen gemacht, da in Sardes, die haben das angewandt und sie haben ihre Kleider nicht befleckt. Eine andere Übersetzung sagt, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Und dann sagt Jesus, sie haben ihre Kleider hier auf dieser Erde reingehalten und sie werden mit mir in den Himmeln wandeln in weißen Gewändern. Amen. Weil das ist deine Garderobe, die du im Himmel trägst. Reines, leuchtendes, herrliches Weiß. Amen. Und Jesus sagt, die, warum sind die es wert, dass sie im Himmel mit weißen Kleidern wandeln? Weil sie das, was er getan hat am Kreuz, auch praktisch angewandt haben. Sie haben das von Jesus genommen und in ihrem persönlichen Leben die Gnade durch den Glauben angewandt. Und dann geht es sogar weiter in Vers 5. Wer aber windet, wird mit weißen Kleidern gekleidet. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen vor meinem Vater und vor den Engeln bekennen. Das heißt, es kann, mir kommt da noch drauf, es gibt viele Schriftstellen, die das klar, ganz klar im neuen Bund aussagen, dass es einen Punkt geben kann im Leben eines Christen, wo Jesus den Namen aus dem Buch des Lebens wieder auslöscht. Und das hat etwas damit zu tun, wie wir das Blut von Jesus anwenden in Bezug auf unsere Sündenübertretung und Schuld. So, und das, wenn Sünde Zielverfehlung ist, was ist das Ziel? Das Ziel ist immer das Ebenbild Gottes und Jesus unser Vorbild. Denn Gott hat uns geschaffen als Gegenüber Adam und Eva, dem Menschen, und als ein Ebenbild Gottes. So, und dieses Ebenbild Gottes möchte er wiedersehen. Deswegen hat er Jesus gesandt, damit er dieses Sühneopfer vollbringt, damit die Menschen, die an das glauben und es anwenden, in das wahre Ebenbild Gottes wieder verwandelt werden können. Diese Gnade hat uns Gott gegeben, weil wir haben das ja durch den Sündenfall verloren. Und Jesus ist unser Vorbild in der Hinsicht. Man kann es auch so sagen, in ganz krassen Aussage, dass alles, was in unserem Leben nicht Jesus Christus entspricht, ist in Gottes Augen Sünde und bedarf der Reinigung und der Veränderung. Und damit hat man komplett alles ausgeschalten, wie viele Christen in dieser Falle stecken, sich untereinander zu vergleichen und sagen, oh, ich bin doch geistlicher wie der und jene. Das ist eine Falle des Teufels. Unser Vorbild ist und bleibt Jesus als der Menschensohn, der Fleisch wurde und der uns ein Vorbild hinterlassen hat und der alles getan hat am Kreuz, damit wir seine Brüder und Schwestern werden können, wo er der Erstgeborene ist. So, jetzt gehen wir praktisch rein. Wie empfange ich denn diese Vergebung und Reinigung? Mal drei Punkte dazu, die lassen sich ganz leicht merken. Aber du musst bitte mit dem Punkt 1 anfangen, weil du musst immer auf Jesus ausgerichtet bleiben. Auch wenn wir fallen in unserem Leben als Christ und wenn wir in Sünden hineinkommen und das unser Gewissen belastet, damit wir nicht unter Verdammnis des Teufels geraten. Ich habe das letzte Mal das erklärt, der Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung des Geistes. Und damit wir nicht in diese Falle des religiösen Geistes, der Verdammnis geraten, müssen wir auch, wenn wir gefallen sind und gesündigt haben, unseren Blick immer fest auf Jesus ausgerichtet halten. Und er ist unser Hohepriester in den Himmeln. Hebräer 4, 15 und 16. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der an allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Deswegen kann er uns verstehen. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und wann brauchen wir Barmherzigkeit Gottes? Wann brauchen wir sein herzliches Erbarmen, seine Gnade zu rechtzeitiger Hilfe? Wann brauchen wir das? Genau in dem Moment, wo wir gesündigt haben, brauchen wir Gottes Barmherzigkeit und die Gnade von Jesus, dem Hohepriester, der dann durch sein Blut für uns eintritt. Und deswegen sagt das Wort, und diesen Punkt nehmt das bitte als erstes rein, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Und dieser Gnadenthron, der ist jetzt in den Himmeln, das ist der wo es auf der Erde im alten Bund in der Stiftshütte oder im Tempel das Abbild gab, auf dieser Bundeslade, die mit Gold überzogen war, waren die zwei Cherubim, die knieten auf dieser Bundeslade und ihre Flügelspitzen haben sich berührt. Und dann zwischen ihnen war diese Herrlichkeit Gottes, dieses bläulich-gelb-rote Shekinah-Licht der Herrlichkeit Gottes. Und dort musste der Hohepriester dann auch einmal im Jahr das Blut opfern für das ganze Volk. Und dort wurde die Gnade im alten Bund dem Volk gewährt. Und das nennt man den Gnadenthron. Und das ist ein irdisches Sinnbild auf das, was im Himmel in Realität viel größer da ist. Nämlich Jesus sitzt auf dem Thron der Gnade und du kannst freimütig alle Zeit zu ihm kommen. Und wenn du um Vergebung bittest, dann wendet Jesus sein Blut an, und zwar auf zweierlei Weise. Das ist wichtig zu wissen. Jesus, wenn wir ihn um Vergebung bitten, unsere Aufgabe ist, uns zu entschuldigen, um Vergebung bitten und das zu bekennen und das im Glauben anzunehmen und dann das Blut anwenden. Das macht Jesus, unser Hohepriester. Denn im alten Bund durfte kein Israelit das Blut der Opfertiere selbst anwenden oder an den Altar gießen oder so. Das war Aufgabe des Hohepriesters fürs ganze Volk und die Aufgabe des Priesters, der einzelnen Priester, die noch da waren, für die Sünden der einzelnen Israeliten. So. Das heißt, nur Jesus kann sein Blut dann anwenden, wenn wir am Glauben zu ihm kommen. Und er tut es zuerst im Himmel. Und dann wirkt er bei uns persönlich die Vergebung und die Reinigung. Was macht er im Himmel? Das heißt, für jeden von uns wird ein Buch geschrieben, ein Buch, also zwei eigentlich. Gott hat eins geschrieben und eins wird fortwährend geschrieben bis zu dem Tag, wo wir oben ankommen. Das, was Gott beschrieben hat, ist das Buch, was er für dich im Himmel angelegt hat, bevor du im Mutterleib empfangen wurdest. Und das ist das Buch der göttlichen Bestimmung und der göttlichen Berufung. Er hat dort für dein Leben einen wunderbaren Plan und der ist für jeden Einzelnen von uns speziell, individuell. So, und diesen Plan hat Gott festgelegt. Und für uns ist es wichtig, dass wir unser Leben gemäß des Planes Gottes führen und nicht gemäß unserer eigenen Pläne und Absichten, sondern im Willen Gottes und dann wird es uns richtig gut gehen. So, und dann gibt es das Buch des Lebens, wo unser Name eingeschrieben wird, wenn wir uns zu Jesus bekehren, das Blut zur Vergebung bei unserer Bekehrung annehmen. Und dann gibt es noch Bücher, oder sagen wir mal eins für uns. Und dieses Buch wird beschrieben vom ersten Tag deines Lebens bis zu dem Tag, wo wir hochgehen zu ihm. Und da sind Engel damit beschäftigt, alles, was in deinem Leben geschieht, alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, was wir denken in unserer Gesinnung, unseres Herzens und auch alles, was wir nicht tun. Selbst das, was in unseren Träumen abgeht. Diese Dinge werden alle ganz akribisch in diesem Buch aufgezeichnet. Das ist nicht meine Theorie, sondern steht in der Offenbarung 22, steht für diejenigen, die dann vor dem Gericht stehen, im großen weißen Thron, vor dem großen weißen Thron. Das betrifft uns als Christen nicht, weil wir werden beurteilt und gerichtet vor dem Richterstuhl Christi viele Jahre vorher. So, aber dann steht dort, und die Bücher wurden aufgetan und in denen stand geschrieben, was die Werke der Menschen waren. Und so wird auch für uns ein Buch geschrieben, weil wir werden ja vor dem Richterstuhl Christi nach unseren Werken beurteilt und empfangen Lohn oder keinen. Wohlgemerkt nochmal ein Hinweis, es wird für jeden von uns dort ein Buch geschrieben. So, und wenn wir Jesus um Vergebung bitten für unsere Übertretung, Sünde und Schuld, unsere Zielvergebung, dann wendet er sein Blut zuerst im Himmel an, weil wir immer, unsere Sünden sind immer zuerst gegen Gott, weil wir sein Ziel mit unserem Leben verfehlt haben. Und dieses fordert den Zorn Gottes hervor. So, das heißt, Jesus löscht mit seinem Blut im Himmel das, was wir vor ihm bekannt haben, komplett aus. Gibt es eine weiße Seite. ein Zeugnis dazu. Ich habe vor Jahren mal ein Zeugnis gehört. Ich weiß gar nicht, ob die Frau noch lebt. Die Frau von dem Gründer des Zentrums da in Karlsruhe, von seine Frau da. Und die ist an einer Krankheit gestorben und die war bei Jesus im Himmel. Und dann hat er ihr dieses Buch gezeigt, wo ihr Leben aufgezeichnet war. Und sie hat, bevor sie sich bekehrt hatte, sag ich mal so, kein christliches Leben geführt. Und war jedes Jahr dort aufgezeichnet und sie hat diese Jahre durchgeblättert, oder Jesus hat ihr das gezeigt, und in den Jahren, wo sie wirklich ein schlimmes Leben geführt hat, ein gottloses, waren die Seiten alle weiß. Und da hat sie zu Jesus gesagt, da war ich ja ganz schlimm. Meine Sünden hätten müssen das Buch füllen. Und da hat Jesus gesagt, du bist zu mir gekommen. Du hast um Vergebung gebeten, du hast Buße getan. Und ich habe alle diese Dinge aus diesem Buch gelöscht. Ist es nicht gut? Amen. Das ist die Gnade anwenden, wenn man Buße tut und um Vergebung bittet. Da gibt es weiße Seiten. Jesus löscht das, er wendet das im Himmel an. Da standen, noch ein kleiner Hinweis, da standen Dinge drin in dem Buch, wo sie, da die Frauen von Leitern, das sind immer die, die es am schwersten haben in der Gemeinde. Ne? Das ist bekanntlich so. Und sie hat im Verborgenen so viel gemacht in der Gemeinde. Die hatten ja ein riesen Zentrum aufgebaut in Karlsruhe. Die hat dann Stühle gestellt, sauber gemacht, das und das, wo kein Mensch da war. In der Fürbitte gestanden. Und all diese Dinge waren alle aufgeschrieben in dem Buch. Und da hat sie gesagt, oh Jesus, du hast ja wirklich nicht vergessen. Jedes Detail, alles, was sie dort gemacht hat, im Verborgenen, war alles, ja, das hast du für mich getan. Ich sehe das, hat er gesagt. Auch wenn kein Mensch das sieht. Okay, das ist ein Zeugnis, was bestätigt, was im Wort steht. Aber wir sind jetzt bei der Vergebung. Das heißt, Jesus wendet das Blut an und dann persönliche kommen wir noch drauf. So, wie machen wir das? Einfach, bitte Gott sofort um Vergebung, wo du gegen ihn gesündigt hast, wo du das Ziel das er verfolgt, mit deinem Leben verfehlt hast. Bitte immer zuerst Gott um Vergebung für deine Sünden. Und dann bekenne Jesus, dem Hohepriester, auf dem Thron der Gnade, all deine Sünden, Übertretungen, Schuld, konkret und allgemein. Auch Sünden in Gedanken, Träumen und Unterlassungssünde. Schließ das mit ein. Auch da gibt es Bibelstellen dazu im Psalmen, wo David das betet. Herr, vergib mir das, was ich unterlassen habe. So, das kannst du früh machen, das kannst du auch abends machen, bevor du einschläfst. Und tagsüber bekenne das sofort, wenn der Heilige Geist dich überführt. Warte nicht erst, bis sich bis abends angesammelt hat, sondern bekenne das sofort, wenn der Heilige Geist sagt, hier, das war jetzt nicht korrekt, das war nicht in Ordnung und so weiter. Ich muss zu diesem Punkt auch noch sagen, bitte arbeite mit dem Heiligen Geist zusammen. Es gibt immer noch die zwei Extreme. Die einen, die haben ein Sündenbewusstsein, die gucken nur, wo sündig und sofort vergeben. Das ist ein religiöser Geist, der sie treibt. Wir müssen einen Blick auf Jesus schauen, nicht auf unsere Sünden. Aber der Heilige Geist, er weiß, was in dem Moment eine Trennung zwischen Gott und uns hineingebracht hat und er überführt uns sofort. Und da sollte man sofort gehorsam reagieren und das ans Kreuz bringen. Gott um Vergebung bitten und den Herrn das bekennen, bitten, dass er das reinwäscht. Amen. Also wiederum, man muss es hüten vor den zwei Extremen, nämlich diesem religiösen Geist, der ständig unter Sündenbewusstsein lebt, und den anderen, die es so ähnlich führen wie die in der Gemeinde in Sardes, denen das eigentlich egal war, ob ihr Kleid besudelt wurde oder verfleckt. So, und vor diesen Extremen hüten wir uns, wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, der uns als Helfer in dieser Richtung gegeben geworden ist, der in uns lebt, unser Leben genauer kennt wie wir und der uns auch überführt. Wir sollten dankbar sein für die Überführung und Zurechtbringung des Heiligen Geistes. So, das bekenne vor ihm, bau das in deinen Talk ein. Ganz entspannt, aber bestimmt. Es gibt eine Aussage eines jüdischen Rabbis, der sagt zu seinen Schülern, am Tag bevor du stirbst, bekenne alle deine Sünden, damit du dann rein ins Himmelreich eingehst, am Tag bevor du stirbst. Und da sagen die Schüler zum Rabbi, du bist ja gut, ich weiß doch nicht, wann ich sterbe. Und da sagt der Rabbi, genau, sollst du es jeden Abend bekennen, weil du nie weißt, ob du den nächsten Tag noch lebst. Also das ist rabbinische Lehrweise, die machen das immer so in großen Buchen, bis ein Punkt kommt. Bekenne deine Sünden an dem Tag, bevor du stirbst. So, was wirkt dann? Jetzt beschäftigen wir uns mit der Gnade, die wir im Glauben in Anspruch nehmen. Wenn wir das getan haben, wenn wir Gott um Vergebung bitten, Jesus unsere Sünden bekennen, er das im Himmel gelöscht hat, dann vergibt uns Jesus. 1. Johannes 1, Vers 9, das ist ein sehr wichtiger Vers, wo dort steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, nämlich Jesus, treu und gerecht. Steht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist eine ganz klare Aussage, eine Verheißung, die Gott uns hier gegeben hat. Das heißt, Jesus löscht die Schuld im Himmel. Diese existiert dann nicht mehr für ihn. Und so lesen wir das in Jeremia 31, 34. Das ist eine Bündnisverheißung, die letzte Bündnisverheißung für den neuen Bund. Dann sagt er im zweiten Teil des Verses 34, an ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. Und das ist wunderbare Gnade Gottes. Amen. Eine Bündnisverheißung im neuen Bund ist, dass wenn wir das tun, einfach dieses Anwenden der Bitte um Vergebung und Bekenntnis der Sünde, also echte Buße, wenn wir das tun, dann löscht er diese Sünde und er wird sich nie wieder daran erinnern. Wer sich daran erinnert, ist der Teufel. Und er nutzt diese Sünden, die wir schon mal begangen haben und bekannt haben, kennt ihr alle, ne? Die holt er dann wieder hoch und sagt, damals das und das. Und er versucht uns wieder unter Verdammnis zu bringen, unter Schuldgefühle. So, und dann kannst du hinstehen, mein Gott hat mir das vergeben, er erinnert sich nicht mehr daran, deswegen erinnere ich mich auch nicht mehr dran und du kannst bitte gehen. Die Seiten sind weiß in meinem himmlischen Buch. Amen. So. Dann reinigt Jesus nicht nur im Himmel das Buch unserer Taten, sondern auch unser Gewand der Gerechtigkeit hier auf der Erde. Er setzt sein Blut frei, dass unser, was wir jetzt geistlich tragen, dieses Gewand von dieser Befleckung, die wir bekannt haben, sofort gewaschen wird. Und das steht im Offenbarung 7, Vers 14, das ist das Zeichen derer, der großen Menge, die vor dem Thron Gottes stehen. Und dort steht im letzten Teil des Verses, sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Und wie wäscht man sein Gewand? Das habe ich jetzt erklärt. Geh zum Hohepriester, bitte Gott um Vergebung, bekenne deine Sünden und Jesus wäscht dich. Amen. So, und das sind die Dinge, die jedes Mal, wenn wir Sünden bekennen, die jedes Mal ablaufen. Der himmlische Radiergummi oder Löschstift löscht das weg aus deinem Buch der Aufzeichnung und auf dieser Erde wirst du sofort gereinigt von aller Verunreinigung, die auf dein Gewand gekommen ist. Und das Ganze sagt uns die Schrift in 1. Johannes 1, Vers 9, Vergebung und Reinigung. Das sind die zwei Dinge. Das gab es im Alten Bund nicht, eine persönliche Reinigung am Menschen selbst. Das war erst möglich durch das Opfer von Jesus und dass er dann nicht mehr an die Sünden denkt. Er reinigt sogar unser Gewissen durch sein Blut, ist auch wichtig, weil unser Gewissen uns dann auch anklagt oder entschuldigt. Und wenn wir gesündigt haben, dann haben wir ein sogenanntes schlechtes Gewissen. Und mit einem schlechten Gewissen fällt es uns wieder schwer, in die Gegenwart eines heiligen Gottes zu treten. Amen. Und das Gewissen ist ein Bereich unseres Geistes, wo auch der Heilige Geist überführt. Deswegen muss unser Gewissen wach sein und nicht abgestumpft. Und dort kommt ebenso das Blut zur Anwendung, wenn wir um Vergebung bitten, nämlich im zweiten Teil des Verses 14 in Hebräer 9. Er wird euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Das wirkt das Blut. Vers 14 beginnt mit dem: Das Blut des Christus wird euch euer Gewissen reinigen von den toten Werken. Ist es nicht stark, was Jesus tut? Amen. Auch unser Gewissen vollkommen zu reinigen, dass wir mit gutem Gewissen vor Gott stehen können. Und diese Gnade müssen wir im Glauben empfangen. Und dieses Prinzip, was in Epheser 2 steht, aus Gnade durch Glauben seid ihr errettet, müssen wir täglich anwenden. Das ist immer wieder, alle Verheißungen aus der Schrift empfängst du durch Glauben an die Gnade und empfängst es, holst es durch Glauben in dein persönliches Leben hinein. Okay, jetzt soweit dazu, aber ich möchte gerne noch, die Stelle habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, die kommen noch aus dem Propheten Micha. Es zeigt schon im Alten Testament, oder im Alten Bund, den Charakter Gottes, dass er gern Sünde vergibt, und zwar demjenigen, der in Demut und Glauben zu ihm kommt. Und so lesen wir in Micha, dem Propheten Micha, ist auch mal gut, mal die kleinen Propheten, habe ich jetzt wieder mal alle durchstudiert, finde ich sehr gut. Und Micha 7, Vers 18 und 19. Hier wird über den Charakter Gottes ausgesagt und das hat sich im Messias, also im Neuen Bund, alles erfüllt, was hier schon prophezeit ist durch Micha. Und hier wird über Gott gesagt: Wer ist ein Gott so wie du? Gibt es auch ein Lied, ein Lobpreislied, dass das diesen Vers zum Inhalt hat. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt? Ja, hast du schon zwei Teile. Das sind eigentlich drei hebräische Worte im 2. Mose 3. Hier hast du zwei, nämlich Sünde und Übertretung. Der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen oder niedertreten. Ja, du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das ist jetzt noch, die hebräische Sprache ist sehr von Bildern geprägt. Gefällt mir eigentlich, wenn du es mal vor Augen hast, dass unsere Sünden, wenn wir sie bekennen, von Gott wie in ein Meer geworfen werden. Und dort kann es niemand mehr herausholen. Er wirft unsere Sünden ins äußerste Meer. Okay, jetzt soweit dazu die drei Punkte. Ich wiederhole nochmal: Gott um Vergebung bitten, den Vater, weil wir gegen ihn zuerst gesündigt haben. Zweitens, alles bekennen vor Jesus und auch das Unbewusste, auch was in Gedanken abläuft, das früh und abends, bevor man dann einschläft, bevor man einen Tag geht und bevor man dann abends in die Nachtruhe geht, macht dort eine Komplettreinigung. Denkt an die Worte des Rabbis, der gesagt hat: Bekenne deine Sünden am Tag, bevor du stirbst. Und zwischendurch im höre auf die Stimme des Heiligen Geistes tagsüber und bekenne das sofort. Nimm sofort in diese Gnade im Glauben in Anspruch, diese Wirkungsweise des Blutes im Himmel und auf der Erde, dass wir keine Distanz haben zwischen Gott und uns, weil Sünde bringt immer eine Distanz da rein. So, das ist das, was man das normale Christenleben bezeichnet. Weil wir sind ja auf dem Weg, dass wir eines Tages mit weißen Kleidern begleitet vor seinem Thron stehen und das bedeutet, dass wir gereinigt dort auch ankommen. So, jetzt gab es im Alten Bund ja noch Sünden, die willentlich waren. Also bewusste, willentliche Übertretung. Und die wurde im Alten Bund auf der Grundlage von 2 oder 3 Zeugen sofort mit dem Tod bestraft. Wie ist denn das im Neuen Bund? Jetzt müssen wir uns einer Thematik zuwenden, die zu dieser Thematik mit dazugehört und wo kaum jemand drüber spricht, die aber im Wort Gottes ganz klar enthalten ist. Und zwar gibt es auch im Neuen Bund Konsequenzen für willentliche, bewusste Sünde, Übertretung und Schuld. Oder gibt es das nicht mehr, wie uns viele heutzutage weismachen wollen? Gibt es schon. Gibt es im Neuen Bund eine Grenze für die Gnade Gottes? Wenn man die überschritten hat, dass Buße, Vergebung, das Blut nicht mehr angewandt werden kann, nicht mehr möglich ist. Das gab es im Alten Bund, gibt es auch im Neuen Bund? Ja. Aber die Grenze ist noch weiter draußen, wie im Alten Bund, preis dem Herrn. Und darüber müssen wir uns jetzt mal unterhalten. Weil das Wort Gottes uns in diesem Zusammenhang ganz klare Unterweisung gibt. Und ich habe gesagt am Anfang, dieses Anwenden des Blutes von Jesus in der Buße, in der Vergebung, hat Auswirkungen auf das ewige Leben oder den ewigen Tod, auch eines Christen. Hier geht es nicht um Ungläubige, hier geht es um die Gläubigen. Weil in Hebräer 10, 26 bis 31 wird uns beschrieben, dass die Gnade Gottes eine Grenze hat, und zwar für Christen, nicht Ungläubige, die trotz Überführung des Geistes, trotz Ermahnung in vielfältiger Art und Weise, bewusst und willentlich weiter sündigen, weiter die Gebote Gottes oder ein bestimmtes übertreten, auch wenn sie wissen, dass das den ewigen Tod nach sich zieht. Aber sie sind so in ihrem hart geworden oder in ihrem Herzen, das Gewissen ist abgestumpft, sodass sie weiter in dieser Sünde verharren, statt Buße zu tun. Lasst uns mal das anschauen in Hebräer 10, Vers 26 bis 31. Dort steht geschrieben, denn wenn wir mutwillig weiter sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig, sondern nur schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose verwirft, hier hast du wieder einen Zusammenhang zu dem alten neuen Bund, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jetzt hast du diese Aussage eines Heiligen, eines gerechten Gottes mit Feuer des Gerichts. Und was habe ich vorhin gelesen? Micha 7, Vers 14, Gott, der gnädig und barmherzig ist, der die Sünde gern vergibt, der nicht an seinem Zorn festhält, sondern dass er die Sünde vergibt und ins Meer wirft. Das ist derselbe Gott, von dem wir reden. Es gab nicht einen Gott im Alten Testament und einen Gott im Neuen Testament, wie die Gnostiker sagen oder viele Gnadenlehrer. Das ist dasselbe. Gott ist Gott. Und all denjenigen, die in Demut und Glauben zu ihm kommen, vergibt er sofort und lässt seine Barmherzigkeit freien Lauf. Aber diejenigen, und das sind hier Gläubige, hier steht im Vers 26, wenn wir mutwillig weiter sündigen, mutwillig, bewusst, absichtlich weiter sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, das heißt, das betrifft Christen, das betrifft welche, die das Wort Gottes kennen. Das betrifft diejenigen, die wissen, dass wir durch Demut Gnade empfangen und dem Stolzen, dem, der an seiner Sünde verharrt, wird Gott keine Gnade geben. Da gibt es eine Grenze. Für die bleibt kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts, des Zornes, Eifers, des Feuers, das die Widerspenstigen verzehren wird. Jesus hat unsere Sünden am Kreuz getragen, unsere Übertretung, unsere Schuld, unsere Flüche, all unser Versagen. Er starb unseren Tod, er hat alles dort auf sich genommen, auch den Zorn Gottes für all unsere Sünden. Und wer das im Glauben annimmt, hier steht es, wer die Wahrheit erkannt hat und in sein Leben genommen hat, in dem er wiedergeboren wurde, bedeutet, dass Gott möchte, dass wir umgewandelt werden in unserem Leben, dass wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben, wie es Petrus beschreibt. Dass das aus unserem Leben herauskommt, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Wenn aber hier jemand denkt, okay, ich nehme das Opfer an, ich will da in den Himmel kommen, aber meine Sünde gefällt mir auch. Die mag ich, die möchte ich nicht loswerden. Dann forderst du den Zorn Gottes heraus. Weil Gott hat Jesus ans Kreuz geschlagen, hat für all diese Sünden, die man dann, die dieser, ich rede mal von einer Person, die hier steht, die dann mutwillig weiter sündigt. Das, was sie mutwillig bewusst weiter tut, das war das, was Jesus ans Kreuz geschlagen hat. Das, was Jesus diese Wunden zugefügt hat, wo Gott seinen Zorn über diese Person ausgegossen hat. Und wenn wir dann mutwillig in diesen Dingen weitergehen, dann ist das Opfer nicht mehr wirksam. Dann gibt es keine Vergebung mehr und der Zorn Gottes, den er Jesus getragen hat, wird voll auf diesen Menschen ausgegossen. Genauso wie über einen Ungläubigen. Steht in Johannes 3, 36, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, ihm nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und wir müssen die Schrift kennen, weil heutzutage gibt es viele Lehrer, es gibt auch nicht weit von hier einen, der das ständig verkündigt. Diese Verkündigung hat übrigens, habe ich jetzt erst wieder gehört, wieder in der Schweiz, wieder mal in einer großen Gemeinde eine Spaltung hervorgerufen. Die solche Lehren, die da verkündigt werden, dass Gott nicht mehr richtet, weil er alles auf Jesus gelegt hat. Na klar, richtet einen, der in Demut vor ihm kommt, ist er langsam zum Zorn, vergibt gern und ist barmherzig. Da wird nicht gerichtet. Aber wer die Gnade Gottes empfängt, seine Barmherzigkeit, guck mal, was es Gott gekostet hat, Jesus ans Kreuz zu bringen. Und dann stellt sich jemand hin, oh, ich will gerettet werden. Ja, ich nehme das an, Gott richtet nicht mehr, aber ich kann in meiner Sünde weiterleben und es hat keine Auswirkung mehr auf mein ewiges Leben. Das ist ganz klar dämonische Lehre. Und wir können mit dem Erlösungswerk von Jesus nicht spielen. Wir können auch nicht leichtfertig damit umgehen. Immer in Gnade und in großer Liebe das empfangen, was er getan hat. Aber niemals in Stolz, in Auflehnung. Ich will aber meine Sünde weiter tun. Egal, was das Wort Gottes sagt. Egal, wer mich ermahnt. Es ist ein Prozess, der dorthin führt. Und hier, der Schreiber nimmt das tatsächlich raus aus dem alten Bund und er sagt, wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf zwei oder drei Zeugen hin. Und dann sagt er, und das widerspricht diesen Gnadenlehren, um wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Das heißt, durch mutwilliges Weitersündigen treten wir den Sohn Gottes mit Füßen. In Hebräer 6 steht, in einer ähnlichen Stelle zu, sie haben den Sohn Gottes erneut ans Kreuz geschlagen. Durch bewusstes, mutwilliges Weitersündigen, nachdem wir zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, treten wir Jesus mit Füßen. und achten das Blut des Bundes, durch das wir geheiligt wurden, durch das wir errettet wurden, erlöst wurden, für gering, für gemein. Als wie, das hat doch nicht so viel Auswirkung. Wir achten die Bedeutung des Blutes nicht. Das, was es Gott und Jesus gekostet hat. Ach Gott, vergib mir doch. Meine Sünden haben keine Auswirkung auf mein ewiges Leben. Ich bin ein anderer Christ. Ich bin in der jetzigen Generation, weil 1800 Jahre lang haben sie alle in einer anderen Generation gelebt, im alten Bund. Wir leben jetzt im neuen Bund. Und ich habe jetzt den perfekten Schalter gefunden an meiner Waschmaschine für mein Gewand der Gerechtigkeit. Ich drücke auf Automatik. Ja, es ist mit meinen Worten, auch das sind Lehren, die verbreitet werden, Automatik. Wenn ich sündige, automatisch. Dieses neue Waschprogramm im neuen Bund erkennt sofort meine Sünde und reinigt mich in dem Moment, wo ich gesündigt habe. Ich brauche nicht mehr um Vergebung bitten. Das ist mit meinen Worten mal ironisch das wiedergegeben, was gelehrt wird. Aber es hat eine sehr krasse Auswirkung. Das steht hinter dem Begriff hier, das Blut des Bundes, durch das wir geheiligt wurden, für gering, für gemein achten. Und dann kommt echt der Hammer. Und die den Geist der Gnade geschmäht haben. Das heißt, durch bewusstes Willen, dich weitersündigen, schmähen, beleidigen wir den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist in einem Gläubigen wohnt, der die Wahrheit erkannt hat, der geheiligt wurde. Und der hat dich ständig überführt. Kehr um, du Buße, bring das ans Kreuz, damit die Distanz zwischen dir und Gott wieder aufgehoben wird. Das ist eine klare Zielverfehlung in deinem Leben. Und diesem Reden des Heiligen Geistes, des Freundes in dir, der sanftmütig ist, aber dann immer deutlicher wird, dem beständig zu widerstehen, ist ein Beleidigen des Gottes, der in dir wohnt. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie wohnt Jesus in dir? Durch den Heiligen Geist. Und er ist Gott, der in dir lebt. Und somit beleidigst und beschmähst du ihn durch diese inneren Haltung. Oder durch das bewusste Weitersündigen. Und dann steht im Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das heißt, ein Gott, der alles getan hat, damit unsere Sünden abgewaschen werden, damit uns vergeben wird, damit wir Versöhnung mit ihm haben und durch die Gnade, Punkt 2, die Fähigkeit erhalten, die Sünde zu überwinden. Und wenn wir das bewusst außer Acht lassen, dann bleibt nur noch das Feuer des Gerichts. Und es ist schrecklich, in die Hand dieses lebendigen Gottes zu fallen. Denn dann kommt der Zorn Gottes, weil er für jeden Menschen alles gegeben hat. Und dieser Mensch tritt es mit Füßen. So, also wie gesagt, hier geht es nicht um die Ungläubigen, sondern geht es um Gläubige. Also ist bewusste willentliche Übertretung und Sünde auch im neuen Bund an einem bestimmten Punkt dann so in ein Stadium gekommen, wo es einen Punkt of no return gibt, wo man nicht mal zurück kann. Wo Buße und Opfer, Vergebung nicht mal möglich ist. So, das Ganze ist auch nicht von heute auf morgen, sondern das Ganze ist ein Prozess. Und da müssen wir mal raufschauen, weil jeder, der zusieht, dass er stehe, mag zusehen oder meint, dass er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wir müssen uns selber durch die Furcht Gottes bewahren und uns mal abchecken, ob an einem dieser Punkte schon bei uns da dieser Abfall begonnen hat. So, das ist da ein Prozess. Und dieser Prozess, bis es dahin geht, dass man bewusst willentlich weitersündigt und jegliche Ermahnung ignoriert, es beginnt mit Abfall vom Glauben. Das steht in Hebräer 3, Vers 12. Habt Acht, liebe Brüder und Schwestern, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Das heißt, das Ganze beginnt mit Unglauben. Was war der erste Punkt der Anwendung des Blutes von Jesus? Glaube an das Blut. Und aus dem Glauben kommt Hochachtung, Wertschätzung und Ehrerbietung. Und es beginnt mit Unglauben, das heißt, man nimmt es nicht mehr so ernst. Man achtet, wertschätzt und ehrt das Sühneopfer von Jesus nicht mehr in dem Maß, wie es sein sollte. Ein Mangel an Furcht des Herrn. Das war der Zustand, da geht's los, der Gemeinde in Sardes. Und das hat dann so weit geführt, dass Jesus sagt, dass er bei einigen dort den Namen auslöschen wird im Buch des Lebens. Aber dort beschreibt er den Zustand in Sardes, was wir hier als den ersten Punkt sehen. Und das steht Hebräer 2, 1 bis 3. Darum sollten auch wir umso mehr darauf achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung, jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wieder dieser Vergleich mit dem alten Bund, wie wollen wir dem entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Das heißt, eine Geringachtung, eine Missachtung dieser Errettung, die Gott und Jesus alles gekostet haben. In beiden Stellen, im Hebräer 10 und hier Vers 2, wo der alte Bund angesprochen wird und die entsprechende Bestrafung, und dann steht im nächsten Vers, im neuen Bund ist die Bestrafung noch viel schärfer, noch viel härter. Für die, die das missachten und willentlich weitersündigen. Daraus Unglauben, Abfall, der nächste Schritt wäre dann, die Dinge der Welt bekommen einen immer größeren Stellenwert als die geistlichen Dinge des Reiches Gottes. Das heißt, das, was das Leben ausmacht, die Dinge dieser Welt nehmen immer mehr in unser Denken, unser Herz ein und die geistlichen Dinge des Reiches Gottes rücken dann immer mehr in den Hintergrund. Das wäre dann der nächste Schritt in diesem Prozess. Daraus folgt, dass wir die Verführung und Täuschung der Sünde nicht mehr klar erkennen, weil Satan versucht ja ständig. Er versucht gerade so ein, sag ich mal, Opfer, was er an der Falle schon hat, des Unglaubens, verführt er natürlich noch krasser in Täuschung der Sünde und die Toleranz gegenüber Sünde wird immer höher und es werden Kompromisse geschlossen. Das heißt, man lebt ein Doppelleben. Man will schon noch Christ sein und sagt euch zu Jesus, Herr, Herr, sagt vielleicht auch Halleluja, will natürlich in den Himmel kommen. Aber durch diesen Abfall im Herzen und die geistlichen Dinge bekommen immer weniger Bedeutung im Leben, im praktischen Anwenden des Blutes Jesu. Man lässt es außer Acht, die Vergebung dann in Anspruch zu nehmen, bewusst die Gnade zu empfangen. Dann stumpft das Gewissen ab. Das Herz wird verhärtet und daraus kommt Toleranz gegenüber Sünde und Kompromisse. Ja, das habe ich im nächsten Punkt dann beschrieben. Das Herz wird verhärtet. Daraus folgt eine rebellische Grundhaltung des Widerstandes, des inneren Widerstandes, des bewussten Widerstandes, der Ignorieren, der Überführung, Ermahnung und Zurechtweisung des Heiligen Geistes und geistlicher Leiterschaft. Das heißt, wenn ein Herz diesen Zustand erreicht hat, ist es so verhärtet, dass es auch mit Sanftmut geführter Überführung, Ermahnung und Zurechtweisung des Heiligen Geistes und geistlicher Leiterschaft bewusst widersteht, es ignoriert und ablehnt. Dann ist das ist schon ein sehr schlimmer Zustand. Und das betrübt und beleidigt den Heiligen Geist, der in uns lebt. Der Tempel wird dadurch verunreinigt und der Heilige Geist zieht sich zurück. Wenn dieser Punkt erreicht ist, ist es ganz kritisch. Wenn der Heilige Geist sich aus dem Tempel zurückzieht, das war im Alten Bund so, bei Hesekiel hat er sich, in Hesekiel 8 wohl, hat der Heilige Geist, Hesekiel hat es gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes sich aus dem Tempel hinweg bewegt hat, weil die Sünde der Israeliten so krass war, des Götzendienstes. Und sie diesen Ermahnungen des Hesekiel permanent widerstrebt haben und ihr Herz verhärtet haben. Und dann hat sich Gott aus dem Tempel zurückgezogen. Und das war im Alten Testament, auch im Neuen ist das auch so. Wenn wir den Heiligen Geist betrüben und beleidigen und an einem bestimmten Punkt sagt er, ich gehe. Er zieht sich zurück. Der Geist der Gnade wurde beleidigt, die ihr den Geist der Gnade beleidigt habt oder geschmäht habt. Wenn wir bei dem Thema sind, den Heiligen Geist, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Es gibt zwei Arten, wie man die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen kann. Und diese Sünde gegen den Heiligen Geist wird laut Aussage von Jesus in Matthäus 12 nicht vergeben. So, also alle, die ihr hier seid, habt diese Sünde nicht begangen. Das ist dieser Punkt of no return. Das heißt, wenn man permanent dem Heiligen Geist seiner Überführung widersteht, man hat eine krasse Sünde im Leben und man will sie nicht loswerden. Man nimmt die Kraft von Jesus nicht in Anspruch, das zu überwinden, und man widersteht ständig dem Heiligen Geist. Bis auf diesen Punkt, wir haben ja die einzelnen Stufen schon beschrieben, bis der Heilige Geist betrübt und beleidigt wird, der Geist der Gnade geschmäht wird, dann zieht er sich zurück. Und wenn der Heilige Geist sich zurückzieht, dann ist dieser Punkt gegeben, wie es hier steht, wenn das bewusste, willentliche Sündigen anhält, man sich weigert, Buße zu tun, dann gibt es einen Punkt, wo Buße nicht mehr möglich ist. Das passiert im Leben eines Menschen, wenn der Heilige Geist sich zurückgezogen hat, weil ihn niemand mehr überführt. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, und wir lesen hier, dass für diesen kein Opfer mehr möglich ist, also keine Vergebung. Und die andere Art, wie man gegen den Heiligen Geist sündigen kann, das hat Jesus in Matthäus 12, ich will nicht ausführlich darauf eingehen, bloß mal erwähnen, das ist, wenn man das Wirken des Heiligen Geistes als dämonisch bezeichnet. Da hat Jesus Dämonen ausgetrieben in Matthäus 12, und die Pharisäer waren natürlich eifersüchtig und die haben gesagt, du treibst die Dämonen durch ihren Obersten, durch den Beelzebul aus. Das hieß im Aramäischen, hieß das Baal-Herrscher. Und auch später ist das zu Beelzebul geworden, Herr der Fliegen. Aber ursprünglich hieß das Baal der Herrscher. Also Baal steht immer für den Teufel. Und so haben die Pharisäer gesagt, Jesus treibt die Dämonen durch den Teufel selber aus. So, und dann sagt Jesus zu den Pharisäern, wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes, nämlich durch den Heiligen Geist austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Das heißt, Jesus sagt ganz klar, dass er die Dämonen durch die Kraft des Heiligen Geistes ausgetrieben hat. Und dann im Folgeschluss sagt er, jede Sünde wird dem Menschen vergeben, wenn sie gegen mich sündigen. Ich vergebe ihnen. Aber wer den Heiligen Geist lästert, das ist das Zentrum von Gott, was in uns lebt. Wer den Heiligen Geist lästert, sagt Jesus, dem wird es nicht vergeben werden, weder in diesem noch im zukünftigen Zeitalter. Und das sagt Jesus, da werden sonst was für Theologien draus erfunden, nehmt einfach die Worte von Jesus, wie es da steht, und den Kontext, in dem er es gesprochen hat. Wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes als dämonisch bezeichnen und daran festhalten, dann haben wir den Heiligen Geist beleidigt. Denn dann sagen wir, was du hier gewirkt hast, das waren Dämonen. Und der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Und mit dem kann man nicht spielen. Man soll die Geister prüfen, unterscheiden, aber man darf nicht in den Fehler reinkommen, wie manche im Internet, die alles durch den Kakao ziehen, wie zur Berliner Erklärung, das Kind mit dem Bade ausschütten und alles als dämonisch bezeichnen. Dort ist man schon sehr nah an diesem Punkt gekommen. Ich erhalte immer mal Anfragen, ich habe schon Mittwoch erzählt von Geschwistern aus anderen Gemeinden, die durcheinander gekommen sind durch sogenannte fremdartige Lehren, und dann fragen, wie sehe ich da? Und da schreibe ich dann mal Bibelstellen dazu, die dort mal Ruhe reinbringen. Und da war auch eine Schwester, die mir geschrieben hat, hier in der Nähe, in Dresden wollte es, da über das Internet ganz viel publiziert, und dort Aussagen getroffen hat, dass die Gaben des Geistes, die Dienstgabe des Apostels, des Propheten, die Gaben des Heiligen Geistes, Zeichen, Wunder mit den letzten Aposteln aufgehört haben. Und das gibt es heute alles nicht mehr. Das ist übrigens eine dämonische Lehre, die an vielen theologischen Universitäten in Deutschland und Amerika gepredigt wird. Das ist eine ganz klar dämonische Lehre. Wer hat mehr Interesse daran, dass das Geistliche aus der Gemeinde kommt? Der Teufel. Wenn er aus der Gemeinde das Geistliche übernatürlich herausgenommen hat, das Wirken des Heiligen Geistes, was erfüllt dann die Gemeinde? Der Verstand. Das griechische Denken. Und da hat der Teufel kein Problem, das fördert er noch. Da gibt er noch ein extra Stipendium dazu. Weil das für ihn keine Gefahr darstellt. Und was am Ende rauskommt, sind Menschen, die aus heiligen Gläubigen keinen Dämon mehr austreiben können, keine innere Heilung mehr vollbringen können. Und die sind in ihrer Gebundenheit. Und mit deinen verstandesmäßigen Überlegungen schickst du zum Psychiater. Aber wenn es dort dämonische Belastungen sind, kann er auch nicht helfen. So. Das heißt, und dieser Lehrer da, der hat auch über das Internet Zeugs verbreitet und hat eine Aussage getroffen, wo ich sagte, mein lieber Bruder, du kommst schon sehr nah dran, an diese Dinge, den Heiligen Geist zu beleidigen. Und er hat gesagt, dadurch, dass es keine Gaben des Geistes mehr gibt heutzutage, ist all das Prophetische, aber hat es auch auf Sprachengebet bezogen, all das, was heute im Sprachen gebetet wird oder in Gemeinden als Sprachengebet und Sprachengesang praktiziert wird, ist nicht von Gott. Das war nur damals, das gibt es heute nicht mehr. Und im Umkehrschluss hat er gesagt, alles, was heute in Sprachen beten, Sprachen singen, stattfindet, ist natürlich dann aus einer anderen Quelle. Und im Geistlichen gibt es nur Gott und den Teufel. So, und da nähern wir uns schon sehr auf 98% dieser Beleidigung des Heiligen Geistes. Dann würdest du das wird übers Internet tausende Follower. Und die Leute haben kein Unterscheidungsvermögen aus dem Wort Gottes. Aber wir sind hier bei dem anderen Punkt, dass Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn man sich weigert, Buße zu tun, dann ist das ebenso eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Was ja ganz klar zum Ausdruck kommt, weil es dann kein Opfer mehr gibt. So, und dann kommen wir zu einer ganz schwierigen Bibelstelle, die wir auch nochmal anschauen wollen. Mal kurz reinschauen wollen. Weil Gott möchte ja nicht, dass so ein Mensch verloren geht. Ja? Gott hat alle Möglichkeiten, aber wenn dieser Mensch sich bewusst widersetzt, gibt es noch eine göttliche Notbremse. Und die steht in 1. Johannes 5, Vers 16 bis 17. Und dort steht, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben. Solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tod. Und hier spricht Johannes wieder von Gläubigen. Wenn du den Bruder sündigen siehst, eine Sünde nicht zum Tod, dann sollst du bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod und für einen Bruder, der die Sünde zum Tod begangen hat, für den sollte man nicht bitten. Hast du dich schon mal mit der Stelle auseinandergesetzt? Es gibt Sünde zum Tod. Und wenn ein Bruder diese Sünde begangen hat, solltest du nicht für ihn bitten. Denn diese Sünde führt unweigerlich zum Tod. Aber für einen anderen, der gesündigt hat, sollst du in Fürbitte stehen, der die Sünde zum Tod nicht begangen hat und Gott wird ihm das Leben wiedergeben. Sünde zum Tod, hier geht es um den physischen Tod. Es geht nicht um den zweiten Tod im Feuersee. Hier geht es um das physische Ableben von dieser Erde. Ist ein Gericht Gottes seine Notbremse, damit der Geist desjenigen Menschen am Tag des Gerichts gerettet wird? Also Gott, mit meinen Worten mal gesagt, gibt diesen Menschen nochmal die Chance, Buße zu tun, aber die Konsequenzen seiner Sünde, da muss Buße tun, weil die, die nicht Buße tun, für die gibt es kein Zurück mehr, haben wir gelesen in Hebräer 10. Aber wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist, gibt Gott dieser Person nochmal die Chance, nochmal Buße zu tun, aber die Konsequenz ihrer Sünde ist sofortiges Ableben. Wenn die Person weiterleben würde in ihrem Zustand, würde sie das selbst noch das ewige Leben verlieren. Damit der Geist gerettet werden kann, ist der Tod im Physischen ein Gericht. Und für diesen solltest du nicht beten, dass er geheilt wird, weil Gott wird das Gebet nicht hören. Weil das Gericht bedeutet die Rettung des Geistes, weil Gott schaut immer aus der ewigen Perspektive, neben dem irdischen Bereich. So. Ist eine harte Bibelstelle, aber lasst uns doch mal reinschauen. Die Bibel gibt uns drei Beispiele im Neuen Testament, wo genau das geschehen ist. Und anhand von diesen Beispielen kann man das besser verstehen. Vers 17 sagt Johannes, jede Ungerechtigkeit ist Sünde, natürlich. Aber es gibt Sünde, die nicht zum Tode führt. Und es gibt Sünde, die zum Tod führt. Jetzt müssen wir uns mal der Frage stellen, wann wird eine Sünde zum Tod? Manche Bibelausleger oder geistliche Lehrer, die ich schon gehört habe, manche beziehen das auf die Gräuel- oder Todsünden des Alten Testaments, die sofort mit dem Tod bestraft wurden. Nämlich Götzendienst, Unzucht, die hat auch Homosexualität und Lesbianismus, als die ganze Perversion da rein, Ehebruch und Zauberei. Das wurde im Alten Bund sofort mit Steinen bestraft, mit dem Tod. Und manche beziehen das darauf, wenn ein Christ in Götzendienst, Unzucht, Ehebruch, Zauberei sich befindet, dass das die Sünde zum Tode wäre. Im Zusammenhang mit Hebräer 10, 26, 31, was wir gerade durchgenommen haben, kann Sünde eine Sünde zum Tod werden, wenn man sich weigert, Buße zu tun und willentlich bewusst weitersündigt. Dass diese Kategorie von Unzucht, Ehebruch, Perversion, Götzendienst und Zauberei nicht alles, sondern jede Übertretung kann zu einer Sünde des Todes werden, wenn man willentlich weiter und bewusst weitersündigt. So. Das erste Beispiel wäre jetzt ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte, am Anfang der Gemeinde nach Pfingsten, nämlich Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 5. Das waren jetzt ein Ehepaar, Hananias und Sapphira. Kennt ihr alle? Und das war eine Sünde, die sie begangen haben, die sofort zum Tode führte, auf der Stelle. Und auch Petrus hat auch nicht für sie Fürbitte getan, sondern hat zu der Frau gesagt, die Füße derer, die deinen Mann beerdigt haben, sind an der Tür, sie werden auch dich hinaustragen. Das war apostolische Vollmacht. Und was haben die Hananias und Sapphira, was haben die begangen, dass sie eine Sünde zum Tode, die man hier wiederfindet, wo sie sofort gerichtet wurden? Haben sie Ehebruch begangen? Nee, die waren in Herzensliebe waren die zusammen. Denn die waren in absoluter Einheit, die zwei. Denn die waren sich einig, den Heiligen Geist zu belügen. Also die hatten keine Eheprobleme. Nicht im Ehebruch, nur weil sie waren in Einheit. Kein Ehebruch, keine Unzucht, keine Unreinheit, kein Götzendienst und keine Zauberei. Liest du nichts. Was hatten die in ihrem Herzen? Lüge. Darum sage ich ja, du kannst das nicht bloß auf die drei Kategorien beziehen des Alten Testamentes, sondern eine Sünde, wenn sie willentlich, bewusst und noch in entsprechenden Umständen begangen wird, kann eine Sünde zum Tode werden. Und hier war es die Sünde der Lüge. Petrus, Vers 3. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Hattest du es nicht als dein Eigentum behalten können, als du es verkauft hattest? War es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Wo kommt Sünde her? Im Herzen. Er war fest entschlossen, in seinem Herzen zu lügen. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder, verschied. Es kam große Furcht über alle, die das hörten und sahen. Das glaube ich. Da kam die Furcht des Herrn in die Gemeinde. Die war echt da in der Urgemeinde, die Furcht Gottes. Und dann später kam die Sapphira rein und Petrus fragt sie auch, habt ihr das für den bestimmten Preis verkauft? Das heißt, die Frau hatte noch eine Chance zur Buße. Petrus hat nicht gleich gesagt, ja, bumm, zack, ne? Sondern hat ihr die Hand rübergereicht, mit meinen Worten gesagt, hat gesagt, habt ihr das wirklich für den Preis verkauft? Und sie hätte können überführt vom Heiligen Geist sagen, Petrus, vor Gottes heiliger Gegenwart, ich bekenne, das ist nicht der volle Preis. Die wäre noch am Leben geblieben. Versteht ihr? Gott hat dieser Frau, weil der Mann ist immer der Erste, der Verantwortung steht, der Frau die Chance gegeben, der Buße. Und sie hat aber dasselbe behauptet zum Socher, die waren sich einig. Und hat gesagt, ja, genau, das war derselbe Preis. Und dann sagt Petrus, die Füße derer, die deinen Mann beerdigt haben, sind an der Tür, werden dich genauso raustragen. Ihr habt Gott, den Heiligen Geist, belogen. Versteht ihr? Das Beispiel Nummer 1. Im Neuen Testament, sie haben den Heiligen Geist belogen, die Sünde der Lüge in ihrem Herzen fest beschlossen. Und damit sagt Petrus, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Das waren Gläubige, die vielleicht sich zu Pfingsten bekehrt haben. Die voll des Heiligen Geistes waren, die wiedergeboren waren, die in der Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes von Zeichen und Wundern, apostolischer Lehre, apostolischer Vollmacht dort ihr Christenleben geführt haben. Das war die Urgemeinde, geisterfüllter geht es nicht mehr. Und hier, weil sie in ihrem Herzen etwas beschlossen haben, hatte der Satan eine offene Tür. Und was will Satan? Den Tod eines Christen, den Ewigen. So kann auch Sünde in diesem Zusammenhang auch diese Auswirkung haben. Sie haben den Heiligen Geist belogen. Dieses Beispiel ist uns gegeben aus der Apostelgeschichte. Und man muss das im Kontext sehen, dass damals, wie ich schon erwähnt habe, die Herrlichkeit Gottes, der Heilige Geist so präsent in der Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes so gegenwärtig, dass diese Sünde eine Sünde gegen Gott war, gegen den Heiligen Geist. Weil sie wollten, was wollten sie? Sie wollten geachtet werden von der Gemeinde. Weil im Kontext steht, dass dort ein Mann seine Häuser verkauft hat, sein Grundstück und das Geld den Aposteln zu Füßen gelegt hat, damit sie es an die Armen verteilen können. Und das war natürlich dann ein Wohltäter für die Gemeinde, war hoch angesehen. Und diesen Ruhm und diesen Ansehen in der ersten Gemeinde, egoistische Motive, hatte dieses Ehepaar. Die haben gedacht, also der wird jetzt so hoch geachtet, der hat alles verkauft, um den Armen zu geben. Wir wollen jetzt auch diese Anerkennung in der Urgemeinde. Und wir verkaufen jetzt auch ein Haus, ein Grundstück. Grundstück haben sie verkauft, aber wir werden dann ja alles der Gemeinde geben, für die Armen. Wir werden mal was für uns behalten, wir brauchen auch noch was. Aber wir tun so, als ob das die volle Summe wäre, und dann empfangen wir die ähnliche Achtung wie dieser Joses, der Levit aus Zypern, der vor ihnen das gemacht hat. So, und sie wollten Anerkennung von der Gemeinde und haben das mit ihrem Leben bezahlt. Und haben durch diese egoistischen Motive den Heiligen Geist belogen. So, und der Grund, warum heute nicht mehr solche Dinge passieren, ist, weil die Heiligkeit Gottes sich von der Gemeinde noch etwas recht weit weg aufhält. Weil in vielen Gemeinden ist die Gegenwart Gottes gar nicht mehr da und die Menschen merken es nicht. In manchen ist sie schon da, aber nicht in dem vollen Maß. Das heißt, wenn die Herrlichkeit Gottes näher in eine Gemeinde kommt, und wir beten ja, dass der Heilige Geist fällt, dass Erweckung geschieht, dann kann es sein, dass auch solche Dinge wieder passieren. Dann das nächste ist eine Auflistung von Paulus, die umfasst noch mehr. Das schreibt er in 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Und da sagt er, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder unzüchtige Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, das sind männliche Prostituierte, noch Knabenschänder, das sind Homosexuelle, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, Lästerer, Räuber werden das Reich Gottes erben. Das Reich Gottes nicht erben bedeutet dort nicht hineinkommen. Das ist eine längere Liste, die Paulus hier gibt. Aber wir nehmen mal ein Beispiel heraus, was er hier in dem Zusammenhang auch hier bearbeitet. Das ist das Beispiel von Unzucht. Und dann gibt er hier im Kapitel 5, Vers 11 einen Hinweis, wie man damit umgeht in der Gemeinde. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt, also Christ ist, und dabei ein unzüchtiger, habsüchtiger, Götzendiener, Lästerer, Trunkenbold, Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Das heißt, es gibt dort verschiedene Stufen der Gemeindezucht mit Christen, die in diesen Dingen, die Paulus ja auflistet, weiterbleiben. Hier nehmen wir mal das Beispiel, wir bleiben bei dem Beispiel Unzucht. So, die erste Maßnahme wäre Ermahnung unter vier Augen. Die zweite, wie Jesus das beschreibt, die zweite Maßnahme der Gemeindezucht wäre, man nimmt einen Bruder dazu, also zwei Älteste kommen dann unter Mann. So, wenn dieser Bruder oder Schwester nicht Buße tut, muss das Ganze vor die ganze Gemeinde gebracht werden. Wird er vor der ganzen Gemeinde ermahnt, wenn auch das nicht fruchtet und es sind ja alles Gnadenmaßnahmen und auch wenn dort keine Buße erfolgt, dann sollst du dich von seinem Bruder zurückziehen, er sei dir wie ein Heide oder ein Zöllner, du sollst ihn aus der Gemeinde ausschließen und nicht mal mit ihm essen, also keinen Umgang haben, dass er dadurch zur Buße kommt. Also das waren die Maßnahmen, die Paulus hier dort angeschnitten hat und dann beginnt er im Kapitel 5 in den ersten Versen von einem Mann zu schreiben, der diese Sünde zum Tode begangen hat. Im Zusammenhang mit Unzucht. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Also die Stiefmutter sozusagen. Ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Das heißt, die Gemeindeleitung in Korinth hat es versäumt, diesen Bruder unter vier Augen zu ermahnen, unter leiterschaftsmäßigen Bedingungen zu ermahnen und unter der Gemeinde zu vermahnen. Und wenn er eine Buße tut, raus aus der Gemeinde. So, das habt ihr nicht gemacht. Und demzufolge hat sich dieser Mann noch richtig fröhlich Halleluja singend, das Wort Gottes hörend und lesend, aber nicht anwendend, in der Gemeinde aufgehalten und lebte in einer Unzucht, wie Paulus beschreibt, die nicht mal unter den Heiden üblich war. Und dann macht Paulus Folgendes. Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend über den, der es begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus, und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt haben, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Hier ist ein klares Beispiel von Gemeindezucht, von apostolischer Vollmacht an einem Bruder, der kurz vor der Schwelle stand, wo keine Umkehr mehr möglich war. Das war Gottes Notbremse für diesen Mann, dass er von Paulus dem Satan übergeben wurde zur Verderbung des Fleisches. Das heißt, meines Erachtens nach muss er noch Buße getan haben, sonst hätte er kein Leben in seinem Geist. Aber die Sünde hat es schon so eine Konsequenz, dass er dann gestorben ist, damit sein Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Versteht ihr? Das ist ein Beispiel aus Korinth. Wo werden solche Sachen heute noch angewandt? Heute spricht kaum noch jemand zum Thema Unzucht. Schaut doch mal, was in unserem Land los ist. Das ist die Lehre der Apostel, praktisch angewandt. Damit die Gemeinde rein bleibt und Gottes Notbremse mit dieser Bruder am Tag des Herrn gerettet wird. Und in dem Zusammenhang spricht Paulus das Thema dann weiterhin an. Versteht ihr, das ist das nächste Beispiel, wo ein Bruder physisch gestorben ist, aber wo man davon ausgehen kann, dass er noch Buße getan hat, damit der Geist gerettet wird. Und das dritte Beispiel war das Beispiel des Abendmahls. Das wird uns ebenso im Korintherbrief berichtet, in 1. Korinther 11, 28 bis 32. Und es sagt wiederum Paulus, der Mensch prüfe sich selbst und er soll von dem Brot essen, von dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Das heißt, hier war nicht bloß der Bruder mit diesem krassen Beispiel von Unzucht, sondern in der Gemeinde von Korinth gab es noch mehr Geschwister, die durch Gottes Notbremse die Erde verlassen haben, damit ihr Geist gerettet wurde am Tag des Herrn. Schwache, kranke und beträchtliche Zahl sind entschlafen. Warum? Weil sie den Leib nicht richtig beurteilt haben im Abendmahl, das nicht würdig eingenommen haben. Und das heißt, die nicht in der entsprechenden Liebe untereinander umgegangen sind, die Einheit nicht bewahrt haben in der Gemeinde und die mit Sünde in ihrem Herzen am Abendmahl teilgenommen haben. Zum Beispiel der Sünde der Bitterkeit, der Unvergebenheit. Das hatte der Urgemeinde zur Folge, dass dann Gericht auf diejenige Person kam. Das heißt, da war die Gegenwart Gottes präsenter wie heute. Wir sehnen uns nach mehr Gegenwart Gottes, aber dann bedeutet auch, dass wir entsprechend des Wortes Gottes das Blut anwenden, damit wir vor dem Abendmahl uns selbst richten, die Sünden zu Jesus bringen, das anwenden, damit wir nicht vom Herrn gezüchtigt werden. Und die Zucht des Herrn sah hier so aus, dass beträchtliche Anzahl dort gestorben ist. In Korinth nämlich kann man das einordnen, die Sünde zum Tod. Und warum macht es der Herr stets ganz klar, wenn wir aber gerichtet werden vom Herrn, werden wir von ihm gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Das heißt, Gottes Notbremse, damit die Geschwister dann in der Ewigkeit bei ihm sein werden und nicht mit der Welt, wie es hier steht, verurteilt werden. Das ist auch für uns eine klare Ermahnung, das Abendmahl nur einzunehmen, wenn man keine bewusste Sünde in sich trägt, keine Bitterkeit und Unvergebenheit in sich hat, keine willentliche Sünde und in Liebe und Einheit mit den Geschwistern lebt. Ich verzichte jetzt mal drauf, die ganze Ausgangssituation zu erklären vom Abendmahl, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Jetzt, ich denke, das reicht dazu. Deshalb ist der Punkt 1 der Anwendung des Blutes des Lammes so wichtig. Glaube, Hochachtung, Wertschätzung und Ehrfurcht. Wenn wir uns das behalten, bleiben wir in Demut. Und wenn wir uns das behalten, werden wir auch das Gehörte sofort anwenden und praktizieren. Amen. Aber wir haben ganz klar aus dem Wort Gottes, des Neuen Testamentes, heraus gelesen und gehört, dass auch im neuen Bund willentliche, bewusste Sünde eine Notbremse bringt, ein Gericht des Herrn, oder wenn es noch weiter geht, dann eine ewige Verdammnis nach sich ziehen. Deswegen sollte man nicht leichtfertig damit umgehen. Ich lese nochmal Hebräer 3, Vers 12 bis 15 zum Schluss. Habt Acht, ihr lieben Brüder und Schwestern, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesorgt wird heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie im Tag der Auflehnung. Okay, dann seid ermutigt und gesegnet. Wenn es Dinge gibt, wo du sagen musst, damit komme ich nicht klar, das ist etwas in meinem Leben, wo ich schon Gefallen dran habe, eine Sünde, und ich krieg's nicht unter die Füße. Und ein Stück weit gefällt es mir auch. Dann wäre heute dein Tag, das zu bekennen. Du musst nicht vor der ganzen Gemeinde tun, kannst dir vorkommen, kannst bekennen, kannst das praktisch anwenden, Gott um Vergebung bitten, Jesus deine Sünden bekennen und im Glauben durch Demut deine Vergebung von ihm zu erlangen. Dass du nicht nach Hause gehst mit Dingen, die dich schon vielleicht jahrelang belasten. Denn es geht ja darum, dass man das Gehörte sofort anwendet. Amen. Also kann ich euch nur ermutigen, der Herr setzt frei und er gibt auch die Kraft, dem Ganzen zu widerstehen. Amen. Denn er ist gut. Vater, wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade und Barmherzigkeit, die du uns erwiesen hast in Jesus, deinem Sohn. Danke, dass dein Erbarmen so tief ist und deine Gnade und deine Liebe zu uns, dass du uns einen Weg geschaffen hast der Versöhnung, der Vergebung, der Rechtfertigung und der Einheit mit dir. Und Vater, ich bete, Herr, dass du unser Herzen durchforschst, dass du uns überführst durch den Heiligen Geist, ja, dass er diese Dinge aufzeigt, wo auf unser Gewand der Gerechtigkeit eine Verunreinigung draufgekommen ist. Ich bete, dass du uns davon überführst. Herr, wir wollen dir sagen, in diesem Zusammenhang, was wir heute gehört haben aus deinem Wort, wollen wir dir sagen, Jesus, wir lieben die Überführung des Heiligen Geistes, weil es uns ewiges Leben bringt. Und wir lieben auch deine zurechtbringende Kraft, wo du uns züchtigst, aber nicht zum Tode, Herr, sondern wo du uns zurechtbringst, damit wir gerettet sind und bleiben. Danke, dass es deine Liebe ist, die erzieherisch da eingreift. Und ich bete, Herr, dass du uns von allen Dingen überführst, die uns von dir trennen, und dass du deine Gnade in jedem Einzelnen wirksam werden lässt. Amen.